HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Dreißig Jahre nach der friedlichen Revolution und den Nachwendeerfahrungen müssen alte Ungerechtigkeiten mal aufgearbeitet werden, aber vor allem auch den Blick in die Zukunft gemacht werden.
Wenn politische Gruppierungen im Wahlkampf versuchen, das Erbe von 89 für ihre Angstparolen zu stehlen, dann ist das sogar eine perfide Verdrehung von Geschichte.
Wir Grüne verteidigen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in diesen Wahlen ohne Himmelsrichtung und ohne Parteifarbe.
Deshalb geht es schon um eine Rentengerechtigkeit. Wir brauchen eine Grundrente, die deutlich über der Grundsicherung liegt.
Da inszenieren aus Westdeutschland gekommene AfD-Funktionäre einen Wahlkampf, in dem sie sich auf die Tradition der friedlichen Revolution berufen, mit der sie biografisch persönlich nichts zu tun haben.
Gerade hier in Frankfurt-Oder lebt jedes dritte Kind in Armut. Im Gesamtdurchschnitt ist es halt jedes fünfte Kind. Wir erleben, dass die Löhne nach wie vor ungleicher verteilt sind.
Wir heute müssen an den Freiheitskampf von 1989 nicht nur erinnern, sondern wir müssen ihn in unserer Zeit aufs Neue führen.
In Ostdeutschland werden bald drei neue Landtage gewählt, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Dort, wo vor 30 Jahren die damals Mächtigen die Botschaft zu hören bekamen, wir sind das Volk. Vor 30 Jahren allerdings war die politische Frontlinie klar und nachvollziehbar. Auf der einen Seite ein diktatorisches Regime, auf der anderen Seite die übrige Bevölkerung, die demokratische Rechte einforderte. Heute nun nehmen Teile der Bevölkerung, und zwar die, die oft am lautesten schreien, für sich in Anspruch, das Volk zu sein und machen Front gegen eine politische Klasse, die zwar fehlerhaft, aber jedenfalls nicht diktatorisch ist. Nach den Wahlen, die in Sachsen und Brandenburg am 1. September und in Thüringen am 27. Oktober stattfinden, werden wir wissen, wem das Volk, das zur Wahl gegangen ist, seine Stimme, genauer gesagt seine Stimmen gegeben hat. Aber daraus mehrheitsfähige Regierungen zu bilden, wird aller Voraussicht nach schwierig sein. Und mindestens ebenso schwierig ist es, aus komplizierten Mehrheitsverhältnissen den einen mutmaßlichen Wählerwillen abzulesen. Noch allerdings ist Wahlkampf und damit für alle Beteiligten Gelegenheit, Botschaften zu formulieren und aufzunehmen, sie kritisch zu beleuchten und Schlüsse daraus zu ziehen. Wer ist das Volk und was will es? Wahlkampf im Osten, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und unter welchen Vorzeichen dieser Wahlkampf stattfindet, welche Fragen und Faktoren dabei eine Rolle spielen, nicht nur inhaltlich, sondern auch als Machtfragen und Machtfaktoren, das beschreibt uns zunächst mal der Kollege Andreas Meyer-Feist aus der Politikredaktion.
Für die Bürger liegen die großen Themen auf der Hand.
Lehrermangel.
Dass die Polizei präsent zeigt.
Sicherheit.
Tatsächlich geht es aber weniger um Inhalte, mehr um Macht. Das große Zittern vor den Wahlen im Osten überlagert alles. Heiße Wahlkampfwochen nach der Sommerpause. Die Angst vor der AfD. Die Angst vor der Unregierbarkeit, wenn das Parteiengefüge durchgeschüttelt wird, wie nie zuvor in den letzten Jahrzehnten.
Wenn wir in Zukunft eine starke Stimme haben wollen, brauchen wir hier eine starke, stabile Regierung.
Warnt Sachsens CDU-Regierungschef Michael Kretschmer. Sein Wahlkampfmotto: Sachsen first. Erfolge: 100 neue Lehrer wurden verbeamtet. Misserfolge: bei den Tariflöhnen ist Sachsen Schlusslicht. Für die GroKo wird es nicht mehr reichen. Die SPD vor der Einstelligkeit. Und in Brandenburg keine Mehrheit mehr für Rot-Rot in Sicht. Ein Dreier- oder Viererbündnis wahrscheinlich. Trotz hoher Beliebtheitswerte für den SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Erfolge: den Braunkohleausstieg ließ er sich teuer abkaufen. Misserfolge: zu wenig Lehrer und zu schlechte Straßen. Auch hier könnte die AfD abräumen.
Wir haben es mit Rechtspopulisten zu tun, die auf komplizierte Fragen immer recht einfache Antworten geben.
Schlusslicht im Wahlmarathon: Thüringen. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow setzt auf das klassische Landesvater-Image.
Weil die Menschen spüren, ob da Politik ernst gemeint ist oder nicht.
Ob es hilft, die Umfragen sprechen dagegen. Rot-Rot-Grün könnte abgewählt werden. Weil die CDU mit den Linken nichts zu tun haben will, droht in Thüringen der politische Stillstand. Der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodotz sieht in Sachsen-Brandenburg, aber vor allem in Thüringen,
eine viel stärkere Abgrenzung und Ausgrenzung der Lager voneinander, mit all den Schwierigkeiten, die das dann für Regierungsbildungen beinhaltet.
Der Grund: das Ende des Klassenkampfes. klassischen Links-Rechts-Schemas, das sich an Fragen von Arm und Reich orientiert.
Sondern hier viel stärker wieder an den Migrationsfragen sich neu festmacht mit einer eben AfD. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine starke Linke, die in Migrationsfragen einen ganz anderen Pol abbildet, genau wie die Grünen, zum Teil auch die SPD.
Betroffen vor allem die CDU und die SPD mit Ausschlägen nach unten, die auch in Berlin einiges ins Wanken bringen könnten. Die Bundes-CDU werde sich wohl nicht so sehr von den Ergebnissen treiben lassen, damit rechnet André Brodotz.
Und deswegen denke ich auch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer dieses Jahr politisch überleben wird. Aber es wird sich dann für sie natürlich auch die Frage stellen, wie sie die CDU dann ausrichtet für die nächste Bundestagswahl. Und darauf werden diese Ergebnisse mit Sicherheit einen Effekt haben.
Anders die Lage bei der SPD. Im Osten eingeklemmt in der politischen Mitte und bedrängt von der AfD, die sich als Kümmererpartei präsentiert.
Gleichzeitig leiden sie, glaube ich, im Moment in der Tat unter dem negativen Bundestrend auch nochmal. Deswegen ist da für die Sozialdemokraten keine große Wende zu erwarten. Und diejenigen, die dort ins Rennen gehen, kämpfen, glaube ich, tapfer. Und sie werden vermutlich froh sein, wenn sie mehr als 10% erringen.
Die AfD als stärkste politische Kraft im Osten, der Westen ratlos, die politische Landschaft gespalten zwischen Ost und West. Am Ende auch ein hausgemachtes Problem?
Ich lebe ja jetzt schon einige Jahre, erst in Dresden, jetzt in Erfurt. Und es ist schon auffällig, wie gerade hier in der lokalen Berichterstattung fast jede Frage, die über die Landesgrenze hinausgeht, immer auch dahingehend reflektiert wird, was heißt sie aus östlicher, was heißt sie aus westlicher Sicht. Und das 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Der Wahlkampf in drei ostdeutschen Bundesländern und wodurch er bestimmt wird, soweit der Überblick unseres Politikredakteurs Andreas Meyer-Feist. Noch bevor sich in wenigen Monaten der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal jährt, werden die drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen stattgefunden haben. Und einen Unterschied zwischen Ost und West werden diese Wahlen aller Voraussicht nach sehr deutlich machen, nämlich die besondere Stärke der AfD, wie gerade schon erwähnt. Denn anders als in westdeutschen Bundesländern ist die AfD in Brandenburg, Sachsen und Thüringen drauf und dran, die zahlenmäßig stärkste politische Kraft im jeweiligen Landesparlament zu werden. In allen drei Bundesländern werden ja zurzeit Wahlergebnisse um die 20% vorhergesagt. Zu denen, die die AfD früher einmal attraktiv gefunden haben, gehört Franziska Schreiber, Jahrgang 1990, aufgewachsen in Dresden. 2013 ist sie in die AfD eingetreten und bereits ein Jahr später stand sie in Sachsen an der Spitze der Jugendorganisation der AfD, der Jungen Alternative in Sachsen. 2017 wurde sie in den AfD-Bundesvorstand gewählt, trat aber kurz vor der Bundestagswahl im September 2017 aus der AfD aus und veröffentlichte ein Jahr später ein Buch mit dem Titel Inside AfD. Guten Abend, Frau Schreiber.
Guten Abend.
Als Ostdeutsche und als ehemaliges AfD-Mitglied müssten Sie die Frage beantworten können, wie schafft es die AfD im Osten Deutschlands offenbar so gut anzukommen?
Ja, also zunächst mal inszeniert sie sich als einzige Partei ganz klar als eine Partei der Ostdeutschen. Sie macht diesen Konflikt ganz glasklar auf. Und das Interessante ist, dass sie das nicht nur bundespolitisch macht, sondern auch innerhalb der eigenen Partei. Es war so eine Art kleiner Geniestreich. Der Flügel hat das bürgerliche Lager, das mehrheitlich in der AfD im Westen angesiedelt ist, ganz aggressiv vor der Wahl nochmal angegriffen. Und das ist ein ganz wirkungsvoller Mechanismus, denn damit signalisiert er den ostdeutschen Wählern, er ist sogar bereit, sich mit seinen eigenen Führungspersonen anzulegen. Ja, also er als in Anführungsstrichen ostdeutscher Vertreter kommt zwar ursprünglich auch aus Hessen, aber man sieht Höcke so ein bisschen als den Streiter aus dem Osten. Dort hat er es geschafft, das Image aufzubauen, dass er eigentlich für die Ost-AfD steht. Und das gefällt den Bürgern, die sowieso ein bisschen anfällig für die AfD sind im Ostdeutschland, das gefällt ihnen sehr gut.
Stärkste Kraft in einem Parlament zu sein, ist ja nicht dasselbe wie die Regierung zu stellen. Von den Parteien, die aller Voraussicht nach in den nächsten Landtagen vertreten sein werden, sagt ja bislang keine, dass sie mit der AfD koalieren würde. Aber wie ist das umgekehrt bei der AfD? Wie wird da intern über etwaige Regierungsbeteiligten diskutiert?
Also ich weiß von der AfD in Brandenburg und von der AfD in Sachsen, dass es Gespräche gegeben hat, dass man sich auch gefreut hätte, dass man aber insgeheim auch sicherlich wusste, dass das dieses Jahr noch nicht so weit sein wird. Das glaube ich auch nicht. Also wir können dahingehend schon mal durchatmen, dass in keinem der drei Landesverbände oder in der Bundesländer, wo jetzt gewählt wird, steht uns eine AfD-Regierung ins Haus. Also da kann ich schon mal ein bisschen, weil das da höre ich auch immer die größten Horrormärchen und ich mahne da auch immer ein bisschen zu Beruhigung, denn gerade auch von dieser Panik, von dieser Angststimmung vor der Wahl lebt die AfD auch immer ein bisschen. Und das spielt ja am Ende nur in die Hände. Wir müssen da ein bisschen durchatmen. Und Sie sagten es ganz richtig, die stärkste Kraft zu sein, bedeutet noch absolut gar nichts. Ich sehe in keinem der drei Landesverbände irgendein Problem, eine Regierung zu bilden. Also irgendwas findet sich.
Aber es ist ja schon eine neue Qualität, wenn die AfD eben stärkste Kraft in diesen drei Landesparlamenten wird. Welche Folgen, wenn mal angenommen, sie wird dieses vorhergesagte Wahlergebnis tatsächlich einfahren in den drei Ländern Sachsen, Brandenburg und Thüringen, welche Folgen wird das haben für die AfD selbst und ihr künftiges Auftreten und Agieren?
Es gibt eine positive und eine negative Prognose, die ich da geben kann. Vielleicht zuerst die negative. Es könnte sein, dass das einen Aufschwung für die gesamte AfD gibt und dass sich das bundesweit so auswirkt, dass sie tatsächlich nochmal richtig zulegt, dass sie auch neue Mitglieder bekommt, dass sie vielleicht auch in die Mitte der Gesellschaft, also dass sie salonfähig wird und dadurch extrem an Mitgliedern, an Manpower und an Stimmen gewinnt. Das halte ich aber gar nicht für so wahrscheinlich. Was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass sie sich an ihrem eigenen Erfolg jetzt im Ostdeutschland übernehmen wird. Denn das am Ende nützt ihr ja diese große Wählerstimme, die nützen ihr ja nichts. Die kann den Wählern am Ende nichts bieten. Innerparteilich ist dieser extreme Machtkampf, der jetzt vor dem Wahlkampf angefochten worden ist, das ist ein Instrument, was man nur einmal machen kann. Und das hat tiefe Gräben in der Mitgliedschaft der AfD hinterlassen. Dort sind viele Umbrüche. Das ist im Grunde genommen ist das ein einziges Chaos, was gerade in der AfD herrscht. Und das schadet der AfD dauerhaft nur. Und wir müssen auch mal eins sagen, die AfD ist im Osten nicht stark. Sie ist nur beliebt. Und das ist nicht das Gleiche, weil wir müssen uns ungefähr vorstellen, die AfD hat in Sachsen ungefähr 600, 700 Mitglieder. Das ist ein durchschnittlicher CSU-Kreisverband. Ja, also sie hat überhaupt nicht die Manpower, auch nur annähernd das durchzusetzen, was sie den Bürgern die ganze Zeit im Wahlprogramm verspricht.
Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, Sie haben ihn vorhin erwähnt, hat ja angekündigt, nach den Landtagswahlen mit großer Leidenschaft sich der Neuwahl des Bundesvorstands hinzugeben. Und wenn er und der rechte Flügel der AfD, der Flügel wird er genannt, wenn die sich insgesamt in der AfD durchsetzen, dann rechnen viele mit einer Spaltung der Partei, aus der dann eine AfD als NPD-Leid hervorgehen werde. Rechnen Sie auch damit?
Ja, im Grunde genommen sehen wir das schon seit vielen Jahren, dass das in Scheibchen immer wieder passiert. Wir haben die erste Spaltung gehabt, als Lücke gegangen ist. Er hat die Ökonomen der ersten Stunde sozusagen mitgenommen. Dann ging Frauke Petri, bei der Welle war auch ich dabei. Da ging die so ein bisschen zwischen liberal und konservativ standen. Die wollten dann nichts mehr damit zu tun haben. Mittlerweile gehen sogar wirklich überzeugte Konservative, von denen ich wirklich gedacht habe, uiuiui, also das ist nicht politisch korrekt, was du so sagst, ja. Aber selbst die sagen mittlerweile, es ist nicht auszuhalten in der AfD und die verlassen die Partei. Also im Grunde genommen diese Häutung erleben wir schrittchenweise schon die ganze Zeit. Natürlich wird es nach der Wahl nochmal schlimmer werden. Und Herr Höcke hat sich auch viel Zeit, er hat diese Übernahme sehr, sehr lange vorbereitet. Und ich warne ja schon sehr lange davor, dass er das vorhat. Wenn er das jetzt plant, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Chancen sehr gut stehen, denn er hat in der Regel eine sehr gute Übersicht, wie seine eigenen Kräfteverhältnisse in der AfD sind.
Stimmt also die Aussage mancher Beobachter, dass der Flügel zwar zahlenmäßig eine Minderheit in der AfD ist, dass diese Minderheit aber mutiger und entschlossener sei als die Mehrheit in der AfD und dass sie deshalb am Ende sich durchsetzen werde?
Das auf jeden Fall. Zum einen, das ist ein wichtiger Punkt, denn der Flügel ist das Lager, was wirklich für etwas steht. Ja, das andere Lager hatte immer so ein bisschen das Problem, dass sie die Verhinderer waren, diejenigen, die den Flügel im Zaum halten wollen. Das ist natürlich nicht annähernd so attraktiv, als wenn man mit großen patriotischen Reden und Blut, Boden und Vaterlandsliebenden und Tuschmusik im Hintergrund und Fahnen, die im Winde wehen, sich inszenieren kann. Da hat natürlich der Flügel eine ganz andere Anziehungskraft. Es gibt aber noch ein anderes Problem, was immer vergessen wird beim Flügel. Und Gauland sagte ja selber mal, der Flügel kommt aus 40% bundesweit. Dem würde ich vielleicht sogar zustimmen. Mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen mehr. Aber selbst wenn er nicht auf über 50% kommt, ist es nicht so, dass die AfD die klassische Parteien in zwei Flügel unterteilt ist, sondern die AfD ist eine zerklüftete Partei, die aus mindestens drei Flügeln besteht. Das heißt, der Flügel ist innerhalb der AfD das größte zusammenhängende Lager. Und diese relative Mehrheit reicht für die allermeisten Sachen, die Höcke in der Partei will, absolut aus. Ja, also der Flügel dominiert die AfD, ohne in der absoluten Mehrheit zu sein.
Franziska Schreiber, ehemaliges AfD-Mitglied und Autorin des Buches Inside AfD. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über die aktuellen Landtagswahlkämpfe im Osten Deutschlands und über die Frage, wer ist das Volk und was will es? Eine Frage, mit der sich im Verlauf dieses Tages auch immer wieder unser Kollege Rainer Dachselt beschäftigen wird. In welcher Eigenschaft? Na, das ist doch wohl klar.
Ich bin das Volk. Ja, ich. Nicht wir. Wir sind das Volk, brüllen gerne irgendwelche Leute und hinterher streiten sie sich, wer von ihnen wirklich das Volk war und wer nur so mitgebrüllt hat. Ich bin einfach das Volk, Punkt. Einer muss es ja machen. Eigentlich ist es ganz okay, das Volk zu sein. Man wird sehr ernst genommen. Wenn ich huste, machen sich alle Sorgen um die Volksgesundheit. Wenn ich schlechte Laune habe, fragen sich alle, ob die Stimmung im Volk kippt. Und wenn ich rede, dann hören alle andächtig Volkes Stimme zu. Da fühlt man sich doch erstmal ziemlich wertgeschätzt. Andererseits habe ich als Volk natürlich auch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Zum Beispiel, dass ich angeblich den ganzen Tag das hier höre.
Kennst du die Perle?
Volksmusik. Dabei höre ich das, naja, höchstens manchmal. Aber lieber schon das hier. Popmusik. Das ist Englisch und heißt Volksmusik. Aber es klingt irgendwie nicht so. Pop, popular, people. Das ist so normal, so unspektakulär. Leute wie du und ich, aber Volk. Da läuft gleich so ein Monumentalfilm ab. Je nachdem, wer ihn dreht, sieht man dann Volksmassen, die sich vom Volksempfänger, von Volksverführern willenlos mit Volksverhetzung vollpumpen lassen. Oder volksnahe Volkshelden, die in einer Volksversammlung unter meinem Jubel die Volksfront ausrufen. Wenn Sie meine volkseigene Meinung dazu hören wollen, alles Kitsch. Entweder Beleidigungen oder Geschleime. Leute, die mich nicht kennen, erzählen mir, was ich bin und was ich will. Ich bin zwar als Volk eigentlich eine Mehrheit, aber das finde ich eindeutig diskriminierend.
Hier spricht das Volk, und zwar in Gestalt des Kollegen Rainer Dachselt. Später mehr aus seinem und damit natürlich auch aus dem Volksmund. Kehren wir zurück in die Landtagswahlkämpfe, die zurzeit in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Brandenburg und Thüringen ausgetragen werden, mit besonders guten Erfolgsaussichten für die AfD. Unser Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer ist von Berlin aus ins umliegende Brandenburg gereist und hat sich angeschaut, wie die AfD dort um des Volkes Stimmen wirbt, indem sie sich selbst als Volkes Stimme in Szene setzt. Mit historischen Bezügen, bei denen vielen Beobachtern der Atem stockt.
Werde Bürgerrechtler, hol dir dein Land zurück, vollende die Wende.
Das plakatiert die AfD in Brandenburg vor der anstehenden Landtagswahl und verteilt Aufkleber, auf denen steht:
Es werden schon wieder Dissidenten bespitzelt.
Mit dem Stimmzettel und einem Kreuz bei der AfD könnten die Menschen im Osten jetzt die friedliche Revolution vollenden, so die Behauptung der AfD. Was passiert hier? Die AfD versucht, sich die Wenderhetorik zu eigen zu machen, sich als Vollenderin der Wende darzustellen, erklärt die Publizistin Liane Bettnartz. Sie hat als erste über dieses Phänomen geschrieben.
Im Endeffekt reden sie den Leuten ein, dass sie jetzt so ähnlich wie 89 eben auf die Straße gehen müssen und das System letztlich niederringen müssen. Und das stachelt die Leute an, das macht sie scharf und es diskreditiert natürlich die Bundesrepublik in der Form, in der wir sie heute haben.
Die Bundesrepublik wird dabei zur Diktatur, gegen die man sich wehren muss. Der thüringische AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke sagte im Juli:
Es fühlt sich schon wieder so an wie in der DDR, liebe Freunde. Und dafür haben wir nicht die friedliche Revolution gemacht.
Moment, wir? AfD-Politiker wie Björn Höcke oder der brandenburgische Spitzenkandidat Andreas Kalbitz? Diese Darstellung treibt dem ehemaligen DDR-Bürgerrechtler und früheren Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Thierse die Zornesröte ins Gesicht.
Dieser Folge ist an Unverschämtheit kaum zu überbieten. Da inszenieren aus Westdeutschland gekommene AfD-Funktionäre einen Wahlkampf, in dem sie sich auf die Tradition der friedlichen Revolution berufen, mit der sie biografisch persönlich nichts zu tun haben.
Denn sowohl Höcke als auch Kalbitz stammen aus dem Westen. Doch die AfD geht geschickt vor, meint Liane Bettnartz. Die Partei knüpft subtil an die Erfahrungen der Menschen an. Björn Höcke zum Beispiel hat die angebliche Geschichte eines besorgten Bürgers erzählt. Dieser Bürger habe Angst, mit seinen Kindern offen zu reden, vielleicht über die AfD, aus Angst, sie könnten sich in der Schule verplappern und Repressalien erleiden.
Das war ja früher in der DDR tatsächlich so, wenn in Familien kritisch über die DDR gesprochen wurde. Das heißt, wenn Leute, die das selbst erlebt haben, diese Rede hören, dann klickt es und dann kommt diese persönliche Erinnerung hoch. Und damit erreicht Höcke diese Menschen emotional. Und das ist das Gefährliche.
Wolfgang Thierse findet, die Gleichsetzung von DDR und dem demokratischen Deutschland heute ist eine Geschichtsverfälschung. In der DDR hätte es nie die Freiheit gegeben, dass eine Partei öffentlich so gegen das System angeht.
Die AfD widerlegt gewissermaßen durch ihre Existenz und ihr Agieren selber die Behauptung, dass die Bundesrepublik so sei wie die DDR-Diktatur.
Doch die Emotionen, die die AfD schürt, wirken. Die Partei steht vor den Landtagswahlen in den Umfragen sehr gut da. Die Publizistin Liane Bettnartz glaubt, dass sich die anderen Parteien schleunigst Gedanken machen müssen, warum dieser Vergleich so wirkmächtig ist. Und dass Ostdeutsche gestärkt werden müssen, die etwas dagegen haben, dass ihre Erfahrungsgeschichte von der AfD vereinnahmt wird.
Beobachtungen unseres Berliner Hauptstadtkorrespondenten Kilian Pfeffer im brandenburgischen Landtagswahlkampf. Dr. David Lanius, Philosoph und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Debate Lab, am Debattenlabor des Karlsruher Instituts für Technologie und Mitgründer des Forums für Streitkultur in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Werde Bürgerrechtler, hol dir dein Land zurück, vollende die Wende. So plakatiert die AfD im brandenburgischen Landtagswahlkampf und die Publizistin Liane Bettnartz rät den anderen Parteien, wie wir gerade gehört haben, sich schleunigst zu fragen, warum dieser Vergleich, diese Bezugnahme der AfD auf die Bürgerrechtsbewegung in der DDR so wirkmächtig ist im jetzigen Wahlkampf. Welche Erklärung haben Sie dafür, Herr Lanius, als einer, der sich gerade auch mit Rhetorik beschäftigt?
Ich glaube erstmal, dass es ein sehr guter Ratschlag ist. Da ich jetzt Philosoph bin und nicht Sozialwissenschaftler, kann ich nicht aus empirischen Daten schöpfen, aber ich habe eine Art linguistische Erklärung. Und zwar sind Begriffe wie Volk zum Beispiel oder auch Anspielungen auf Vollende die Wende oder nach dem Willy-Brandt-Slogan mehr Demokratie wagen. Hier kommen lauter Begriffe vor, die hochgradig mehrdeutig und unterbestimmt sind. Und das ermöglicht es jetzt, diese Begriffe in verschiedenen Kontexten sehr unterschiedlich zu verwenden. Und die AfD kann das sehr geschickt einsetzen, um zugleich ein radikales Publikum zu bespielen, das unter Volk was anderes verstehen wird als wahrscheinlich der Rest der Gesellschaft, die ein moderateres Verständnis davon haben wird, im Sinn von einfach wahrscheinlich einer Art von die Bürgerschaft oder der Großteil der Gesellschaft. Und dieses Aufsplitten der Bedeutung, das durch die Mehrdeutigkeit in den Worten möglich ist, das ist insgesamt zentraler Bestandteil der Strategie der AfD.
Sie haben es gerade schon erwähnt, die AfD in Brandenburg wirbt ja auch mit einem Konterfei von Willy Brandt und seinem Motto mehr Demokratie wagen. Taugt das in erster Linie als Signal an die politischen Gegner, quasi als Provokation für Sozialdemokraten und die große Mehrheit der Menschen, die hinter dem Demokratiebegriff von Willy Brandt stehen und nicht hinter dem Demokratiebegriff der AfD? Oder kann da bei den Adressaten wirklich die Botschaft ankommen, wenn ihr AfD wählt, dann steht ihr in der Tradition von Willy Brandt?
Vermutlich nicht direkt. Also es ist insofern wieder sehr geschickt gewählt, weil Demokratie selbst ebenso wie Volk oder Wahrheit Polysem ist, also mehrdeutig im Sinn von, dass es Bedeutungen hat, die sich ähneln, aber doch irgendwie unterschiedlich sind. Also am Beispiel von Demokratie vielleicht. Unter Demokratie verstehen wir grob gesagt eine Gesellschaft, bei der das ganze Volk wählen kann, sodass der Volk das Souverän ist und nicht irgendwie ein kleinerer Ausschnitt der Gesellschaft. Und in der Regel impliziert aber Demokratie noch eine ganze Menge mehr, wie informierte Öffentlichkeit, freie Medien, Rechtsstaat. Aber das steckt nicht direkt im Kern des Wortes. Also man kann nicht absurderweise behaupten, dass es eine illiberale Demokratie gibt, wie Viktor Orban das macht. Insofern haben wir hier eine Strategie, die zwar Anleihen nimmt aus anderen Ideologien, also hier in dem Fall direkt ein SPD-Slogan, und trotzdem die Möglichkeit offen hält, auch zugleich das eigene Klientel zu bespielen, das unter Demokratie einfach was anderes verstehen wird und vielleicht sogar diese ironische Vereinnahmung von Willy Brandt honorieren könnte.
Von vielen Leuten, die offen sagen, dass sie die AfD wählen, kommt sehr schnell die Versicherung, dass sie keine Nazis seien, manchmal auf einen entsprechenden Vorwurf hin, manchmal aber auch einfach so. Und wenn die AfD nun in den ostdeutschen Landtagswahlkämpfen rhetorisch Bezug nimmt auf die Bürgerrechtsbewegung in der DDR oder auf Willy Brandt, suggeriert sie dann damit auch, dass sich AfD-Wähler nicht als Nazis fühlen sollen?
Das glaube ich wiederum nicht. Also ich denke tatsächlich, dass diese Vereinnahmung durch Mehrdeutigkeit eine Strategie ist, die es tatsächlich ganz vielen AfD-Wählern und vermutlich auch AfD-Politikerinnen und Politikern erlaubt, auch diese radikalen Aspekte mitmeinen zu können. Also im Englischen nennt man das auch Dog-Whistling, also Na, wie die Hundepfeife, die man verwenden kann, die nur der Hund hört, kann man solche Anspielungen verwenden, sodass nur das eigene Klientel wirklich versteht, was damit gemeint ist. Und gerade in der Nazi-Szene sind bei vielen Anspielungen ist den meisten Leuten sehr, sehr klar, was Björn Höcke zum Beispiel auch damit meint, wenn der Mann mal der Schande sagt. Und trotzdem kann Björn Höcke dann im Nachklapp wieder relativieren und sagen, ja, aber Mahnmal der Schande habe ich doch ganz anders gemeint, kann man anders verstehen.
Weil Denkmal der Schande eben offen lässt, ob damit das Denkmal selbst gemeint ist oder das, woran das Denkmal erinnern soll.
Ganz genau, das ist diese Mehrdeutigkeit, von der ich gesprochen habe. Also in dieser Genitivkonstruktion der Schande steckt eine Mehrdeutigkeit, die ist offen. Auf der linguistisch-semantischen Ebene ist das erstmal eine offene Frage, wie man das interpretieren kann. In dem Kontext von Björn Höckes Rede ist es ziemlich eindeutig. Aber durch diese semantische Offenheit kann er dann trotzdem nachher sagen, nein, guck doch, was ich wirklich wörtlich gesagt habe, ist was anderes.
Wie interpretieren Sie denn dieses Motto, was in dem oben zitierten Plakat da sozusagen mitten reingepackt wird zwischen dem Bezug auf die Bürgerrechtler und dem Aufruf vollende die Wende? Da steht ja, hol dir dein Land zurück. Eigentlich gehört das Land doch jedem Bürger, jeder Bürgerin gleichermaßen. Was suggeriert dann diese Aufforderung, hol dir dein Land zurück?
Ja, das ist auch ein sehr klassischer Move bei der AfD, dass mit diesen Wiedereinsprengseln, auch in eigentlich allen Wahlprogrammen, ein Wort, das man sehr, sehr häufig verwendet, wird schon was ausgedrückt, dass wir irgendwie was verloren haben. Also in dem Fall haben wir irgendwie unser Land verloren, was immer genau das heißen mag. Und auch, was immer auch wir oder in dem Fall der Adressat, wer genau das sein soll, weil es ja sich vermutlich nicht an alle Menschen, die in Deutschland leben, richtet, sondern eben an die AfD.
Gegen Rhetorik zum Beispiel, die der AfD, können sich andere Parteien wehren im Prinzip mit eigener Rhetorik. Wie gut schlagen sich denn die anderen Parteien dabei nach Ihrer Wahrnehmung?
Ja, sehr unterschiedlich gut. Also ich glaube, es gibt eine Lernkurve. Ich würde sagen, vor allem auch in Bezug auf viele Vertreter der Medien gibt es eine Lernkurve. Aber es ist sehr, sehr schwierig, auf viele von diesen rhetorischen Strategien wirklich adäquat zu reagieren. Also auch so eine Vereinnahmung. Es hängt von so vielen pragmatischen Faktoren ab, wie man tatsächlich so reagieren könnte, dass es offensichtlich gemacht wird, zum Beispiel, dass das einfach so ein Kunsttrick ist der AfD und dass die AfD da nicht irgendwas Inhaltliches, Gehaltvolles sagen möchte. Häufig, und das ist so ein bisschen ein Problem vielleicht an unserer Medienlandschaft insgesamt, der die Politikerinnen und Politiker unterworfen sind, auch besteht einfach nicht die Zeit für ausführliche Erklärungen oder für eine eingehende Analyse, sondern es muss meistens in so Soundbits kommuniziert werden. Und in diesen ist die AfD einfach Meister, weil sie gerade diese emotionalen Botschaften aussenden kann, weil sie nicht auf Fakten, auf Argumentationen angewiesen ist.
Und es ist einfacher und es geht schneller, vereinnahmende Parolen, uneindeutige Parolen abzusenden, als dann wirklich ins Detail zu gehen und uns zu differenzieren, was die anderen ja dann versuchen müssten.
Ganz genau. Also so eine Mehrdeutigkeit wieder aufzulösen oder zu analysieren und sich anzugucken, wo genau hier das Problem liegt, das ist ja sehr schwierig. Das ist ähnlich wie mit Fake News zum Beispiel, wo das Verbreiten sehr, sehr einfach ist und dann das Erkennen und Richtigstellen sehr, sehr schwierig ist und meistens die Minderheit nur erreichen kann.
Dr. David Lanius, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Debate Lab, am Debattenlabor des Karlsruher Instituts für Technologie und Mitgründer des Forums für Streitkultur in Berlin. Vielen Dank. Wer ist das Volk und was will es? Das fragt der Tag in HR2 Kultur wenige Wochen vor wichtigen Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und zu den Antworten, die wir im Laufe dieses Tages liefern, gehören wie gesagt auch die des Kollegen Rainer Dachselt.
Hallo, ich bin wieder das Volk und damit der Boss. Ja, ich muss mir das immer wieder selber klar machen. Ich herrsche hier, theoretisch den ganzen Tag. Aber weil ich ja auch noch ein bisschen Zeit für die Arbeit und den Besuch von Volksbelustigungen brauche, lasse ich mich beim Herrschen meistens vertreten. Ist ja auch gar nicht so schlimm. Bevor ich irgendeinen kleinen Gauner den geballten Volkszorn spüren lasse und ihn ins Volksgefängnis einbuchte, soll den doch lieber ein entspannter Richter in meinem Namen zu ein paar Wochen sozialer Arbeit verknacken. Und bevor ich per Volksentscheid die Volkswohlfahrt gefährde, weil ich nicht Volkswirtschaft studiert habe, lasse ich auch in der Politik lieber die Volksvertreter ran. Wenn die nur nicht so unselbstständig wären. Statt mich einfach zu vertreten und dann abzuwarten, wie ich's fand und ob ich sie nochmal ranlasse, schauen sie mir ständig ängstlich aufs Maul, ob ich nicht mal eindeutig sage, was ich will. Und wenn ich es nicht sage, machen sie eine Volksbefragung nach der anderen. Aber nicht mit mir, sondern mit irgendwelchen 1000 Leuten, die mich angeblich repräsentieren. Da wüsste ich aber was davon. Ich habe die jedenfalls nicht beauftragt. Irgendwie haben meine Volksvertreter ein gestörtes Verhältnis zu mir. Die einen haben ständig Angst, als wäre ich irgendein dummer Pöbel, der nach dem Aufstehen als erstes damit anfängt, in den Untergang zu rennen. Und die anderen schleimen mich zu, dass sie alles tun, um meinen heiligen Volkswillen zu erfüllen und die Feinde des Volkes zu vernichten. Aber das ist alles Volksverdummung. Das sagt mir mein gesundes Volksempfinden.
So, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über das wie auch immer geartete Empfinden des Kollegen Rainer Dachselt. Er gibt heute Abend dem Volk seine Stimme, aber natürlich ohne es vertreten zu wollen, denn das sollen ja, wie er selbst beschrieben hat, andere tun. Volksvertreter zu sein kann gerade in den ostdeutschen Bundesländern ungemütlich werden, weil gerade dort viele Volksvertreter oft als Volksverräter diffamiert werden. Aber damit nicht genug. Es kann auch gefährlich werden, lebensgefährlich, denn die rechtsextreme Gruppe Nordkreuz, die vor allem in Mecklenburg-Vorpommern aktiv ist, soll deutschlandweit politisch motivierte Morde geplant und dafür sogenannte Todeslisten erstellt haben. Auf einer dieser Listen stehen auch 160 Menschen, die in Brandenburg politisch aktiv sind, wo ja in 2 Wochen ein neuer Landtag gewählt wird. Unsere landespolitische Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, Luisa Maria Giersberg, hat sich mit einer dortigen Landtagsabgeordneten unterhalten, die ebenfalls ins Visier der rechtsextremen Gruppe Nordkreuz geraten ist.
Eva Maria Kröger ist eine resolute Frau. Im Landtag ist sie bekannt für ihre pointierten Bemerkungen, für ihre unangenehmen Nachfragen. Und jetzt ist die linken Politikerin vor allem wütend. Erst vor kurzem hat sie erfahren, dass sie auf einer Liste des Netzwerkes Nordkreuz steht, weil sie vom Bundeskriminalamt als Zeugin vorgeladen wurde. Das Landeskriminalamt hatte sie nicht informiert.
Es hätte in der Verantwortung des LKAs gelegen, diese Leute zu informieren und Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Und das ist jetzt seit 1,5 Jahren nicht passiert. Das ist eine Zeitspanne, die ich nicht nachvollziehen kann und die ich auch unverantwortlich finde. Es wäre kein Problem gewesen, diese Menschen anzusprechen. Und dann kann man ja sagen, aktuell sehen wir keine akute Gefahr für euch, aber bewegt euch etwas bewusster durch den Alltag, denn solche Listen, wenn rechtsextreme Gruppierungen Materialien zu ihren Feinden sammeln, die darf man nicht unterschätzen. Und dass das immer wieder passiert, ist wirklich extrem ärgerlich und unverständlich.
Vor 2 Jahren war nach den Durchsuchungen in Mecklenburg-Vorpommern erstmals von Todeslisten gesprochen worden. Innenminister Cafier hatte diesen Begriff immer vehement abgelehnt. Mit dem Thema sei viel zu lax umgegangen worden, beklagt der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Peter Ritter.
Wenn wir dann nachgefragt haben im Landtag, im Innenausschuss, nunmehr fast 2 Jahre lang, ob es solche Listen gibt, wer darauf steht, ob es ein Gefährdungspotenzial gibt, hat man das immer verneint. Spätestens seit den Verbrechen des NSU, wo auch andere Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern schon einmal auf Listen standen, müssten bei allen die Alarmglocken angehen. So ist es zumindest bei mir, weil ich war damals unter anderem auf einer solchen Liste aufgeführt.
In einer Stellungnahme des Innenministeriums heißt es, das LKA habe fast 2 Jahre gebraucht, um die Ermittlungsergebnisse des Bundeskriminalamtes auszuwerten. Die Namen seien erst Anfang 2019 bekannt gewesen. Und genau das weisen die Betroffenen zurück. In der Befragung des BKA habe sie ganz andere Dinge erfahren, sagt Eva-Maria Kröger.
Das BKA hat deutlich gemacht, dass sie schnellstmöglich nach der Hausdurchsuchung die Materialien versucht haben auszuwerten, so schnell es eben ging. Und dann sind sie auf die ersten Namen, auf diese Papiere mit Namen und Akteuren gestoßen und haben dann dem LKA empfohlen, bestimmte Leute zu sensibilisieren. Und das ist schon noch im Herbst 2017 passiert. Das heißt, seit Herbst 2017 weiß das LKA, dass es empfehlenswert gewesen wäre, Kontakt zu bestimmten Leuten aufzunehmen. Und das haben sie nicht gemacht. Dann, finde ich, wird es Zeit, dass man dazu mal Stellung nimmt.
Eva-Maria Kröger ist die Einzige, die so offen damit umgeht, auf einer potenziellen Abschussliste zu stehen. Sie sei kein angstgetriebener Mensch und wolle ganz normal weitermachen. Sie wisse aber von anderen, die jetzt Angst hätten. Verdenken könne sie es ihnen nicht.
Wobei die meisten Menschen es allerdings vorziehen dürften, zumindest zu wissen, dass sie auf einer solchen Abschussliste stehen, als es nicht zu wissen. Auch mit diesem Argument übrigens war ein Journalist vor das Verwaltungsgericht Wiesbaden gezogen, um das BKA auf Herausgabe einer als Feindesliste bekannt gewordenen Datensammlung zu verklagen. Das Gericht hat in seiner heutigen Entscheidung über diese Klage zwar Verständnis für den Kläger geäußert, aber das BKA nicht zur Herausgabe der Liste verurteilt, weil das BKA sich auf ein laufendes Ermittlungsverfahren berufen hatte. Auch diese sogenannten Feindeslisten der rechtsextremen Gruppe Nordkreuz sind ein Beleg dafür, dass da einiges brodelt, gerade auch in den ostdeutschen Bundesländern, wo demnächst 3 neue Landtage gewählt werden. Und wo die Feindseligkeit vieler Menschen gegenüber den Parteien, die bisher im Bund und in den Ländern regiert haben, wahrscheinlich dazu führen wird, dass die AfD als zahlenmäßig stärkste Kraft in die neuen Landtage einzieht. Professor Ines Geipel ist geboren und aufgewachsen in Dresden. Sie war in der DDR Leichtathletin und ist heute Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Als Schriftstellerin beschäftigt sie sich besonders mit der Aufarbeitung ihrer Erfahrungen mit der DDR-Diktatur, zum Beispiel mit dem staatlich verordneten Doping im DDR-Leistungssport, aber auch insgesamt mit dem Nachwirken zweier Diktaturen in Ostdeutschland, der NS- und der SED-Diktatur. Bekannt geworden ist sie nicht zuletzt auch durch ihr Buch »Umkämpfte Zone«. Guten Abend, Frau Geipel.
Guten Abend, Herr Glab.
Welchen Nerv trifft die AfD bei den Menschen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, dass sie dort, wie es aussieht, so erfolgreich ist?
Naja, den Hassnerv, die Gewaltlust, es ist ja doch sehr deutlich gewesen jetzt in dem Beitrag. Es wird gepöbelt, es wird gehasst, die rechten Netzwerke sind aktiv. Und wir sehen einmal mehr, wir haben eine politische Krise des Ostens verschlafen, sehr lange im Standby-Modus verharrt, im Standby-Modus unserer Geschichte. Und das ist jetzt die Quittung.
Worin besteht diese politische Krise? Worin drückt sie sich aus?
Naja, dass wir nicht nur Personen haben, die vom Verfassungsschutz genauer angeschaut werden, sondern dass wir einen großen Mainstream haben im Osten, der nicht mehr wie zu DDR-Zeiten mit seinem integrierten Nazi unterwegs ist im Inneren, sondern dass dieser integrierte Nazi jetzt ganz offen auf der Straße ist, die Fensterscheiben von Parteien bespuckt, die Nachbarn angeht als Judensau. Und dieses ganze Klima, wo ganz deutlich ist, dass gerade jetzt im Wahlkampf Ministerpräsidenten, aber eben auch Parteien das sehr stark verharmlosen in Richtung populistische Tendenzen oder so. Nein, wir haben hier ein ganz massives rechtes Problem im Osten und das müssen wir gemeinsam als Land angehen.
Sie sprechen vom integrierten Nazi, meinen damit, wie Sie das ja auch in Ihrem Buch ausgeführt haben, dass die NS-Diktatur zur DDR-Zeit nicht aufgearbeitet worden ist, sondern wie Sie das mal formuliert haben, in den Westen entsorgt worden sei. Nun sind aber die Menschen, die sich da heute betätigen haben, können ja keine direkten Erinnerungen mehr haben an NS-Diktatur, zum Teil auch nicht mehr an die SED-Diktatur. Warum wirkt das trotzdem aus Ihrer Sicht so lange nach?
Naja, ich glaube, wir haben gerade in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus im Westen gesehen, wie stark transgenerationell der Nationalsozialismus wirkt. Und wie kann es denn sein, dass wenn auf der Ostseite 40 Jahre mehr Diktatur ist, es dann weniger wirkt? Ja? Also wir sehen hier einen sehr langen Atem, der hat sehr viel mit Gewalt, Gewaltstrukturen, also struktureller Gewalt im System zu tun, aber vor allen Dingen eben mit diesem Konnex Gewalt und Verdrängung. Also was mir als Schriftstellerin extrem auffällt, ist dieses sehr, sehr laute Nichtgespräch zwischen den Generationen. Wir haben unendlich viel nicht geklärt, nicht besprochen und das geht jetzt auf wie ein alter Pickel.
Viele Beobachter sprechen ja von einem ausgeprägt autoritären Denken in Ostdeutschland, in den ostdeutschen Bundesländern. Frank Richter, der ehemalige Chef der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen, hat gesagt, dass bei vielen Menschen dort so etwas wie Meinungsstreit negativ besetzt sei. Viele Menschen in Sachsen zögen es vor, dass alle gleicher Ansicht seien und dass Meinungsstreit ein Gezänk sei, das per Machtwort am besten beendet werden sollte. Beobachten Sie so etwas auch?
Absolut. Wie gesagt, es wird geschrien, wenn ich nicht der Meinung bin, dass die Flüchtlinge ins Mittelmeer geschoben werden sollen. Es wird auf höchst aggressive Weise die andere Stimme, das andere überhaupt angegangen. Also ich kann nur sagen, wir haben uns das mit vielen, vielen Entlastungsstrategien, die haben wir uns psychologisch sicherlich verdient, ja, nach 89. Es gab die Einheit und wir waren froh darüber, aber wir haben eben nicht gesehen und waren überfordert mit dieser schweren Diktaturlast von zwei Diktaturen, die sich übereinander geschoben haben. Ich will damit überhaupt gar keine Gleichsetzung, sondern für mich auch gerade in meinem Buch ging es nochmal um diesen Punkt, was ist denn da so nach innen gewuchert? Und wir sehen ja ein System, ein Land, das im Einschluss gelebt hat. Also es ist alles nach innen gegangen und damit werden wir noch ziemlich zu tun haben.
Was ließe sich denn unternehmen gegen diese Entwicklung, die Sie da gerade geschildert haben?
ganz klare Konfrontation nichts mehr hinnehmen. Wir können diesen massiven Rechtsruck, diese Gewaltlust, dieses Autoritäre, dieses Wegschreien einfach nicht hinnehmen. Wir erkennen sonst unser Land nicht mehr.
Professor Ines Geipel, Professorin an der Hochschule für Schauspiel in Berlin und Autorin des Buches Umkämpfte Zone. Vielen Dank. Wer ist das Volk und was will es? Wahlkampf im Osten, der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt hat wieder der Kollege Rainer Dachselt das Wort. Zu Recht, denn er spricht nicht nur eindeutig zur Sache, sondern er tut das sogar in ureigener Sache.
Hallo, ich bin nochmal das Volk. Inzwischen sind hier viele Fragen zu mir eingelaufen. Ich beantworte sie mal summarisch. Also, ich leide trotz ausreichender Volksernährung gelegentlich unter Volkskrankheiten, bin nicht völkisch und auch nicht tümlich, habe eine gute Volkserziehung genossen, mindestens Volksschulabschluss und beherrsche leidlich die Volkssprache. Ich mag Volksschauspieler und Volkssänger, was ich nicht so mag, sind Volksverderber und Volksbeglücker. Die Frage, die am häufigsten gestellt wurde, war aber, was ich eigentlich will. Vielleicht sollte ich das ja mal sagen, dann wär's raus und alle, die behaupten, das Volk will etwas anderes, wären entlarvt als Volksfeinde und Volksverräter, die mich verbal umfolgen wollen. Also, ich, das Volk, will, was ich von ganzem Herzen will, ist diese Frage nicht beantworten. Ja, denn wenn ich jetzt ein für alle Mal damit herausrücke, was ich will, dann würde ich es vielleicht nicht bekommen, weil es unvernünftig ist oder nicht zu bezahlen oder unmoralisch. Und das würde zu einer tiefen Volksverstimmung führen. Oder noch schlimmer, ich würde es endlich bekommen, was ich will. Und niemand würde sich mehr um mich bemühen, weil ich ja doch habe, was ich will und ein für alle Mal Ruhe geben soll. Das würde zu einer noch tieferen Volksverstimmung führen. Es gibt übrigens auch Leute, die behaupten, dass es mich gar nicht gibt. Dass ich als Volk nur ein Konstrukt bin, sagen sie. Ja, da ist was dran. Aber die ganze Wahrheit ist diese. Je mehr man über mich nachdenkt, desto klarer wird, dass es mich nicht gibt. Und je weniger man mich dann im Handeln berücksichtigt, desto klarer wird, dass es mich doch gibt. Jetzt ist die Verwirrung groß. Aber so ist das, wenn das Volk gesprochen hat.
Sagt der, der gerade gesprochen hat, nämlich der Kollege Rainer Dachselt. In Brandenburg und Sachsen wird das Volk am 1. September sprechen, indem die einen, nämlich die Wähler, ihre Stimme bei der Landtagswahl abgeben und die anderen, die Nichtwähler, eben das nicht tun werden, womit sie aber natürlich auch indirekt einen Beitrag zum Wahlergebnis leisten werden. Und in Thüringen wird dann am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Dass die AfD gute Chancen hat, bei diesen Landtagswahlen stärkste Kraft zu werden, wissen natürlich auch die amtierenden Regierungsparteien in den drei Ländern. Deshalb haben sie auf Bundes- und auf Landesebene versucht, ihren Bevölkerungen möglichst viel Gutes zu tun. Diese Versuche werden bis zu den Wahlterminen weitergehen und begonnen haben sie zum Teil bereits vor knapp einem Jahr, wie unser Korrespondent Uli Haug berichtet.
September 2018. Ein Jahr vor den Landtagswahlen legen die drei Ministerpräsidenten der ostdeutschen Braunkohleländer dem Bund eine gesalzene Rechnung für den Kohleausstieg auf den Tisch. Der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Haseloff hat damals vorgerechnet.
Für ganz Deutschland, für alle Kohleregionen würde das bedeuten, dass rund 60 Milliarden Euro aktiviert werden müssen.
Die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen haben damit einen Pflock eingeschlagen. Und sie suchten gleichzeitig den Schulterschluss mit dem Länderschwergewicht Nordrhein-Westfalen, das ebenfalls vom Braunkohleausstieg betroffen ist. Mit Erfolg. Dass man letztlich 17 Milliarden Euro zusätzlich an Strukturfördermittel für Ostdeutschland herausgeholt habe, sei eine Verhandlungsleistung, die sich echt sehen lassen könne, findet der brandenburgische Ministerpräsident Woidke. Allerdings fehle immer noch der Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz.
Alles, was konkret Dinge in den Regionen voranbringt, hilft natürlich. Und deswegen würde mir so ein Kabinettsbeschluss, genauso wie mein Kollegen Kretschmer in Sachsen, auch sehr helfen.
Im Bundesländervergleich leben in Sachsen und Brandenburg mit die wenigsten ausländischen Menschen. Dennoch ist Migration dort, auch wegen der starken AfD, ein Dauerwahlkampfschlager. In Berlin hat die Große Koalition wohl auch deshalb vor der Sommerpause ein Migrationspaket mit insgesamt 7 Gesetzen im Schnellverfahren durchgebracht. Das geordnete Rückkehrgesetz soll dabei beispielsweise Abschiebungen beschleunigen, erklärt CDU-Fraktionsvize Thorsten Frey.
Damit ist es den deutschen Behörden leichter möglich, diejenigen, die eine Ausreisepflicht haben, auch wieder außerhalb des Landes zu bringen.
Während die Große Koalition beim Migrationspaket politische Handlungsfähigkeit auf Bundesebene zeigen konnte, ist man sich beim wichtigen Ostthema Grundrente für Geringverdiener weiterhin uneinig. Entsprechend steigt die Nervosität bei den Wahlkämpfern. Denn nach Angaben des SPD-Ostbeauftragten Martin Dulich könnten allein in Sachsen 240.000 Menschen von einer Einführung profitieren. Ihnen würde Dulich gerne einen Erfolg verkünden. Er hat deshalb sogar einen Brief an Kanzlerin und Parteichefs geschrieben. Ganz anders ist es dagegen beim Klimaschutz. Hier hat die Regierung früh entschieden, dass eine Einigung erst nach dem Wahltag kommen soll. Umweltministerin Svenja Schulze.
Klar ist, im September, bei der September-Sitzung, sollen alle Maßnahmen auf den Tisch und soll ein Gesamtpaket verabschiedet werden.
Umfragen zeigen, dass das Klimathema sowohl den Grünen als auch der AfD im Osten in die Hände spielt. Besonders die Union hat dadurch ein Problem. Sie will in ländlichen Gebieten Wähler von der AfD zurückholen, droht aber ohne ein ehrgeiziges Klimaschutzprogramm Wähler in der Mitte an die Grünen zu verlieren.
Wie CDU und SPD versuchen, mit möglichst gelungener Sachpolitik die sich abzeichnenden Landtagswahlerfolge der AfD in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, wenn nicht abzuwenden, so doch wenigstens zu begrenzen. Heribert Prantl, Autor und Kolumnist bei der Süddeutschen Zeitung, deren Innenressort er viele Jahre lang geleitet hat. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klaub.
Je stärker die AfD in ostdeutschen Landtagen wird, desto mehr sehen sich die übrigen Parteien gezwungen, immer breitere Bündnisse einzugehen miteinander, um mehrheitsfähige Regierungen ohne die AfD bilden zu können. Oft werden da nicht mal mehr Dreierbündnisse ausreichen. Und das kann ja ohne weiteres dazu führen, dass in Brandenburg, Sachsen und Thüringen am Ende mehr Landtagsparteien in der Regierung sind als in der Opposition. Welche Folgen hat so etwas für unsere politische Kultur?
Nun ja, man wünscht es sich nicht, aber wenn es nicht anders geht, muss man es so machen. Ich halte es eine Viererkoalition immer noch für besser als eine Minderheitsregierung, die von der AfD toleriert ist, was in Sachsen durchaus diskutiert wird, weil es der AfD einen, wie ich meine, schädlichen Einfluss auf die Regierungsgeschäfte, auf die Besetzung von Gerichten, Polizei, Verwaltung gibt. Das würde ich für misslich halten. Ich denke, eine Einigung der wirklich demokratischen Parteien darauf, dass man der AfD einen Einfluss auf die Regierungsgeschäfte nicht gibt, ist wichtig. Es ist jetzt wichtig, sozusagen in der Ruhe vor dem Sturm, dass sich die anderen Parteien klar werden, was passiert, was machen wir, wenn tatsächlich die AfD zur stärksten Partei im Osten wird. Erstens muss man sich sagen, auch bei drei Bundesländern im Osten, die stehen nur für 10% der deutschen Bevölkerung. Sachsen, Brandenburg, Thüringen zusammen haben 8,6 Millionen Einwohner. NRW hat 18 Millionen Einwohner, Bayern 13 Millionen Einwohner. Wenn man jetzt panisch würde, wenn Fundamentaldiskussionen beginnen darüber, ob man jetzt der AfD entgegenkommen würde und müsste, würde ich das für ganz falsch halten. Es wird sicherlich Wasser auf die Mühlen der Werteunion sein, also dieser kleinen Splittergruppe in der Union, die für die Abgrenzung zur AfD kein Ohr hat, wenn die AfD große Prozente erzielt. Aber sowohl der CDU als auch der SPD muss klar sein, es gibt kein Zugehen auf die AfD. Es wäre, glaube ich, für die demokratische Kultur wäre dies am schädlichsten.
Wenn aber stattdessen die Parteien aufeinander zugehen, die übrigen Parteien, Parteien, die zum Teil sehr verschieden sind und eigentlich sonst nicht unbedingt viel miteinander anfangen können und diese Bündnisse eben, wie ich gesagt habe, immer breiter werden, verstärkt das dann nicht den Eindruck, dass die meisten Parteien austauschbar sind und hilft das nicht der AfD umso mehr, sich als die einzige Alternative zu allen anderen Parteien zu präsentieren bzw. zu inszenieren?
Dann müssen einfach die anderen Parteien klar machen, um welche Alternative es hier geht. Diese AfD rückt immer näher hin zu dem, was lange Zeit die NPD war. Es ist keine Alternative. Und was die demokratischen Parteien ausmacht, das können sie jedenfalls für gewisse Zeit. Dreierkoalitionen, Viererkoalitionen sind nichts, was für Zeit und Ewigkeit Bestand haben muss. Für vorübergehende Zeit ja. Und auch in solchen Bündnissen kann man deutlich machen, was die einzelnen Parteien auszeichnet. Es war ja auch nicht so in den jahrelangen Koalitionen im Bund zwischen der Union und der FDP, dass die Parteien, die Union und die FDP nicht mehr unterscheidbar gewesen wäre. Es war nicht so in der SPD, in SPD-FDP-Koalitionen, dass die FDP nicht mehr unterscheidbar gewesen wäre. Ich glaube, es ist eine Frage, welche Politik machen die Parteien, gelingt es ihnen in Koalitionen deutlich zu machen, dass hier kein Einheitsbrei regiert, sondern dass Parteien mit unterschiedlichen Programmen, mit unterschiedlichen Forderungen, mit unterschiedlicher Art und Weise mit den Problemen umzugehen am Werke sind. Das halte ich jedenfalls für besser und für erfolgsversprechender, als die AfD in die Regierung zu holen oder aber sich von der AfD tolerieren zu lassen. Was dann passiert, wenn man mit Rechtsradikalen regiert, haben wir in Österreich gesehen, ÖVP-FPÖ-Koalition. Man hat es gesehen in der Koalition Cinque Stelle und Lega Nord. Die sind in kürzester Zeit in die Luft geflogen und genutzt haben sie den demokratischen Kräften nicht.
Nun gehen ja Wahlerfolge der AfD zum Teil auf durchaus berechtigte Sorgen von Menschen zurück, die sich abgehängt fühlen und die den bisherigen Regierungsparteien immer weniger zutrauen. Diese Parteien arbeiten sich auch durchaus an diesen Sorgen ab, aber die AfD profitiert, weil sie als einzige Partei noch nicht bewiesen hat, dass sie es auch nicht besser kann, sagen wir mal so. Daraus könnte man ja doch die Schlussfolgerung ziehen, lass die AfD mal mitregieren, dann ist sie sehr schnell keine und auch noch nicht mal mehr eine scheinbare Alternative mehr.
Ich glaube nicht an dieses Entzauberungsargument. Ich halte die Folgen, die schädlichen Folgen für die Demokratie viel größer. Mich schaudert, wenn ich daran denke, welchen Einfluss Rechtsaußenkräfte, zum Teil rechtsradikale Kräfte auf Justiz, Polizei und innere Sicherheit haben könnten. Daran kann niemand, der rechtsstaatlich denkt und an einer stabilen Demokratie Interesse hat, irgendwie auch nur annähernd denken.
Durch Landtagswahlergebnisse, das hat man ja immer wieder erlebt, kann auch auf Bundesebene einiges in Bewegung oder auch sogar ins Rutschen kommen. Und die Koalitionsparteien der Bundesregierung, namentlich CDU und SPD, stehen ja auch so schon unter gewaltigem Druck. Welche Dynamik könnte für Sie ausgehen von den drei Landtagswahlen im Osten?
Wir haben ja nicht nur den 1. September mit den Landtagswahlen, wir haben bis zum 1. September auch die Bewerbungsfrist für die SPD-Vorsitzenden, Kandidatinnen und Kandidaten. Da spielt eine zweite Dynamik rein. Es kann durchaus sein, dass die sich abzeichnende Parteiführung, die neue Parteiführung der SPD aus der Koalition raus will, weil man das Gefühl hat, der Wähler will es so und man leidet unter der Großen Koalition. Es kann durchaus passieren, dass im Dezember oder im Januar diese Große Koalition platzt. Auch in dem Sturm, den diese Landtagswahlen auslösen werden. Wir haben die zwei Wahlen am 1. September, wir haben die Wahlen am 27.10. in Thüringen und wir haben den Nikolausparteitag der SPD, in dem die neue Parteiführung bestimmt wird. Es kann sein, dass wir im Januar keine Große Koalition mehr haben. Dann redet die ganze Welt davon, dass dann Neuwahlen ins Haus stünden. Ich glaube nicht daran, weil weder die SPD derzeit in ihrer Situation noch die CDU daran ein Interesse hat. Ich glaube, dann hätten wir die Situation, dass wir den Rest der Legislaturperiode eine Minderheitsregierung mit Angela Merkel haben werden.
Und aber dann wird es kompliziert, nicht? Weil man ja dann nicht nur im Bundestag, sondern auch im Bundesrat mit völlig anderen Kräfteverhältnissen auf Mehrheitssuche gehen müsste.
Das ist richtig. Dass die Frage ist, wie viele neue Gesetze will man noch durchbringen in der Zeit. Es ist ja nicht so, dass die Bilanz der Großen Koalition bisher schlecht sei. Man hat relativ viel gemacht. Wenn man die Zeit, bis dann der heiße Wahlkampf beginnt für die Bundestagswahl, das heißt im Prinzip ein gutes Jahr mit einer Minderheitsregierung Merkel verbringt, würde ich das für weniger schädlich halten, als hektisch Neuwahlen auszurufen mit all den Ungewissheiten, die das mit sich bringt.
Aber ignorieren kann man ja wahrscheinlich auch nicht, was im Osten an Wahlergebnissen herauskommt.
Ich will es ja nicht ignorieren. Ich will, dass die anderen Parteien sich klar machen, dass ich jetzt nicht hektisch irgendwie der AfD auf den Leim gehe, dass man die Dinge, die man jetzt und die im vorigen Beitrag schön angekündigt wurden, man versucht mit bestimmten Gesetzgebungsmaßnahmen Wählerinnen und Wähler zu werben, dass man diese Bemühungen intensiv und fundiert und nicht hektisch weitermacht.
Heribert Pantel, Autor und Kolumnist bei der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Wer ist das Volk und was will es? Wahlkampf im Osten. Das war der Tag in HR2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.